Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die fristlose Kündigung. Wie immer herzliche Grüße aus Hamburg und schön, dass Sie wieder dabei sind.
Und das Ganze natürlich auch von mir, Jens Buchwald. Moin!
Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns und für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Entspannen Sie sich und lassen Sie alles andere uns. Danken möchten wir auch neuen Hörerinnen und Hörern, die wir auf der Landkarte gewonnen haben, diesmal auf Barbados, wahrscheinlich aus dem Urlaub, schätze ich mal. Und danken möchten wir auch André Koop, der uns geschrieben hat: Natürlich gehöre ich seit der ersten Folge zu den Hörern Ihres Podcasts. So lässt sich die Fahrt ins Büro sinnvoll nutzen. Danke Ihnen. Ja, da dürfen wir natürlich auch herzlich danken für diese sehr freundlichen Worte. Und dann hat es noch Paola Wokschin geschrieben: Vielen Dank für Ihren sehr interessanten und praxisnahen Podcast. Ich habe ihn bereits mehrfach weiterempfohlen und konnte das Gelernte in unserem Unternehmen umsetzen. Vielen, vielen Dank. Und das gilt auch gleich als Aufforderung an alle unsere Hörerinnen und Hörer: Empfehlen Sie uns weiter. Das würde uns sehr freuen. Ja, starten wir rein in das heutige Schwerpunktthema, die fristlose Kündigung. Wie Sie sich vorstellen können, ist eine fristlose Kündigung für den betroffenen Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin eine ziemlich einschneidende Maßnahme. Das Arbeitsverhältnis endet sofort. Es wird quasi von jetzt auf gleich keine Vergütung mehr gezahlt. Und regelmäßig gibt es auch noch eine Sperre der Arbeitsagentur. Das heißt, der betroffene Arbeitnehmer bekommt 12 Wochen lang keine Leistung von der Agentur. Und vor diesem Hintergrund dieser einschneidenden Konsequenzen sind auch die Anforderungen an eine wirksame fristlose Kündigung sehr hoch. Allerdings gibt es auf der anderen Seite immer wieder Verhaltensweisen von ArbeitnehmerInnen, auf die Sie als Arbeitnehmer nur mit einer fristlosen Kündigung reagieren können. Und deswegen wollen wir uns einmal ganz genau angucken, in welchen Situationen eigentlich eine fristlose Kündigung möglich ist und welche Voraussetzungen Sie einhalten müssen, damit Sie vor dem Arbeitsgericht keinen Schiffbruch erleiden. Die erste Vorschrift, die wir uns anschauen wollen, und damit wird dann gleich Jens Buchwald starten, ist § 626 Absatz 1 BGB. Da die Regelung im BGB steht und nicht im Kündigungsschutzgesetz, gilt sie auch in Kleinbetrieben und, was ganz wichtig ist, auch in den ersten 6 Monaten. Also auch in den ersten 6 Monaten müssen Sie bei einer fristlosen Kündigung die Voraussetzung von 626 Absatz 1 BGB einhalten. Die zweite Vorschrift, die ich dann im Anschluss vorstelle, ist 626 Absatz 2 BGB. Da ist nämlich geregelt, dass eine fristlose Kündigung nur innerhalb von 2 Wochen ausgesprochen werden kann, nachdem Sie von dem Fehlverhalten des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin erfahren haben. Aber dazu später mehr. Ganz wichtig ist, dass Sie in die Kündigung reinschreiben, dass die Kündigung hilfsweise als ordentliche Kündigung gelten soll, falls die außerordentlich fristlose Kündigung nicht wirksam sein sollte. Und natürlich ist klar, falls Sie einen Betriebsrat haben, hören Sie diesen sowohl zur fristlosen als auch zur fristgemäßen Kündigung an. Sonst passiert nämlich gegebenenfalls Folgendes: Die fristlose Kündigung wird vor dem Arbeitsgericht für unwirksam erklärt, weil der Verstoß, um den es hier geht, nicht so schwerwiegend ist oder zumindest das Arbeitsgericht den für nicht so schwerwiegend hält, und die hilfsweise fristgemäße Kündigung ist unwirksam, weil dazu der Betriebsrat nicht angehört wurde. Wie sollten Sie also eine Kündigung formulieren? Wir schlagen zum Beispiel folgenden Text vor: Hiermit kündigen wir das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis außerordentlich fristlos, mit sofortiger Wirkung, hilfsweise ordentlich und fristgerecht, dass es nach unserer Berechnung zum und dann das Datum einfügen. Ich möchte noch auf einen weiteren Fehler hinweisen, weil ich das leider schon mal erlebt habe. Wenn Sie fristlos, hilfsweise fristgemäß kündigen, dann dürfen Sie den Arbeitnehmer ab Zugang der Kündigung nicht mehr beschäftigen. Ein ehemaliger Arbeitgebermandant von mir, der sah nämlich nur die hilfsweise fristgemäße Kündigung und hat dann den Arbeitnehmer bis zu diesem Datum beschäftigt. Der Fehler führte dazu, dass die fristlose Kündigung sofort unwirksam war und es dann nur noch um die fristgemäße Kündigung ging. Und noch ein letzter Punkt: Kann eigentlich auch ein Arbeitnehmer fristlos kündigen? Ja, das ist grundsätzlich vorstellbar. Es gibt viele theoretisch denkbare Gründe. Tatsächlich existiert aber nur ein wirklich praxisrelevanter Fall. Und das ist die Konstellation, wenn der Arbeitgeber die Vergütung nicht zahlt. In diesem Fall ist eine fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer möglich, wenn der Zahlungsverzug, der besteht, erheblich ist. Regelmäßig wird gesagt, das sind 2 oder mehr Gehälter, die nicht gezahlt worden sind. In der Regel wird auch vorab eine Abmahnung erforderlich oder zumindest von den Gerichten verlangt. Wenn der Arbeitnehmer in so einem Fall wirksam fristlos kündigt, kann er zusätzlich zu den offenen Gehältern nach 628 BGB auch noch Schadenersatz verlangen. Und hier geht es dann regelmäßig um die Vergütung, die er bekommen hätte, wenn er fristgemäß gekündigt hätte. Ja, soweit zur Einführung. Jetzt wechseln wir wieder die Sicht von Arbeitnehmer auf Arbeitgeberseite und ich übergebe an Jens Buchwald, der Ihnen etwas zu den wesentlichen Voraussetzungen für eine fristlose Kündigung, nämlich den wichtigen Grund, sagen wird.
Das ist so. Und wir wenden uns also gemeinsam Paragraph 626 Absatz 1 BGB zu. Damit wir alle im selben Zug sitzen, will ich den ganz kurz einmal vorlesen. Und zwar lautet der: Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Was ist im Zusammenhang mit Paragraph 626 1 BGB wichtig? Was ist arbeitgeberseitig zu beachten? Zunächst einmal ein allgemeiner Hinweis. Paragraph 626 BGB ist für beide Vertragsteile zwingendes Recht. Das außerordentliche Kündigungsrecht kann weder durch Arbeitsvertrag noch durch Tarifvertrag beseitigt oder eingeschränkt werden. Eine entsprechende Vereinbarung ist vielmehr unwirksam. Hintergrund hierfür, ganz einfach, Paragraph 626 BGB ist Bestandteil der grundgesetzlich gewährleisteten Berufsausübungsfreiheit aus Artikel 12 Grundgesetz. Die Unabdingbarkeit des Rechts zur außerordentlichen Kündigung gilt insbesondere auch für tarifvertragliche Regelungen. Daraus folgt also, dass eine tarifvertraglich vereinbarte Unkündbarkeit von Arbeitnehmern ausschließlich die ordentliche Kündbarkeit und die ordentliche Kündigung betrifft, nicht jedoch die außerordentliche Kündigung. Was ist noch wichtig? Worauf müssen Sie insbesondere Acht geben? Das deutsche Kündigungsschutzrecht kennt keine absoluten Kündigungsgründe. Vielmehr ist das Kündigungsschutzrecht durch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der Einzelfallgerechtigkeit geprägt. Deshalb sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung und das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des Paragraphen 626 Absatz 1 BGB stets in einer zweistufigen Prüfung zu bestimmen. Auf Stufe 1 wird geprüft, ob der vorliegende Lebenssachverhalt an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund zur Kündigung darzustellen. Auf Stufe 2 wird geprüft, sofern ein Kündigungsgrund an sich vorliegt, inwiefern in einer konkreten umfassenden Interessenabwägung anhand der besonderen Umstände des Einzelfalles die Kündigung gerechtfertigt ist. Hier zeigt sich also nochmal das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Es ist auf der zweiten Stufe also abzuwägen, ob im Rahmen einer Gesamtwürdigung Ihr arbeitgeberseitiges Interesse an der sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses das Interesse des Arbeitnehmenden an dessen Fortbestand überwiegt. Hierbei wird dann unter anderem geprüft, ob es Ihnen als Arbeitgeber unter Berücksichtigung des streitgegenständlichen Pflichtverstoßes zumutbar ist, die Kündigungsfrist einzuhalten, beziehungsweise ob eine für die Kündigung erforderliche Abmahnung ausgesprochen wurde oder ob eine Abmahnung ausnahmsweise entbehrlich war, sowie alternative Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten. Ganz wichtig ist hierbei das sogenannte Prognoseprinzip. Danach stellt ein Sachverhalt immer nur dann einen wichtigen Grund für die außerordentliche Kündigung dar, wenn er sich künftig konkret nachteilig auf das Arbeitsverhältnis auswirkt. Grundsätzlich wird sich eine solche negative Zukunftsprognose ja regelmäßig bei einer verhaltensbedingten Kündigung immer dann gut begründen lassen, wenn eine Wiederholungsgefahr besteht und das vergangene Ereignis sich auch zukünftig belastend auswirkt. Eine solche Wiederholungsgefahr resultiert dabei insbesondere aus der Nichtbeachtung einer vorherigen Abmahnung. Ja, wie ist es denn aber, wenn zuvor noch gar keine Abmahnung ausgesprochen wurde? Ist die außerordentliche Kündigung dann stets unwirksam? Nein. Zwar setzen außerordentliche Kündigungen wegen einer Vertragspflichtverletzung regelmäßig und in vielen Fällen eine Abmahnung voraus. Einer solchen Abmahnung bedarf es nach Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes jedoch immer dann nicht, wenn erkennbar ist, dass eine Verhaltensänderung in Zukunft auch nach einer Abmahnung nicht zu erwarten steht. Oder es sich um eine so schwere Pflichtverletzung handelt, dass selbst deren erstmalige Hinnahme dem Arbeitgeber nach objektiven Maßstäben unzumutbar und damit offensichtlich auch für den Arbeitnehmer erkennbar ausgeschlossen ist. Also das sind insbesondere Fälle, wo die Pflichtverletzung auch strafrechtliche Bedeutung hat, also Straftaten des Arbeitnehmers. Wenn nur eine dieser Fallgruppen vorliegt, dann kann das Ergebnis der Interessenabwägung nicht sein, den kündigenden Arbeitgeber auf eine Abmahnung als milderes Mittel zu verweisen. Zum Thema Abmahnung und insbesondere wie Sie als Arbeitgeber eine wirksame Abmahnung aussprechen, verweise ich an dieser Stelle gerne noch einmal auf die Folge 11 unseres Podcasts. Hören Sie rein zu unserer Spezialfolge zum Thema Abmahnung. Soweit erst einmal zum Paragraphen 626.1 BGB. Und dann gebe ich das Wort an meinen Kollegen Alexander Scharf mit der Frage, was eine wirksame außerordentliche Kündigung noch voraussetzt.
Ja, es gibt nämlich mal mindestens eine weitere Voraussetzung für eine wirksame fristlose Kündigung. Und die ergibt sich auch aus 626 BGB und zwar aus Absatz 2. Und auch da schauen wir einmal ins Gesetz rein, was da eigentlich genau steht. Da steht Folgendes: Die Kündigung kann nur innerhalb von 2 Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt. Ja, da schauen wir erstmal, wann denn eigentlich diese 2-Wochen-Frist beginnt, dann wann sie abläuft und was die Rechtsfolgen sind, wenn die Frist nicht eingehalten wird. Zunächst einmal zum Fristbeginn. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den maßgeblichen Tatsachen, die zur Kündigung führen, Kenntnis erlangt. Das heißt, auf der einen Seite, die Frist beginnt nicht bereits dann zu laufen, wenn irgendein Vorgesetzter oder irgendein Mitarbeiter irgendetwas von einem Fehlverhalten eines Arbeitnehmers hört. Damit die Frist beginnt, muss also erstmal die Person Kenntnis erlangen, die zum Ausspruch einer Kündigung berechtigt ist. Auf der anderen Seite beginnt die Frist auch erst dann zu laufen, wenn die kündigungsberechtigte Person von den maßgeblichen Tatsachen erfährt, also nicht irgendwas. Die maßgeblichen Tatsachen, die die fristlose Kündigung dann begründen sollen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass der Arbeitgeber notwendige Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhaltes und zur Beweissicherung durchführen darf, ohne dass die 2-Wochen-Frist schon beginnt. Das muss allerdings zügig passieren. Insgesamt können wir hier nur dringend dazu raten, intern als Beginn der 2-Wochen-Frist die erstmalige Kenntnisnahme zu notieren. Wenn dann aus Ihrer Sicht Aufklärungen notwendig sind, die dazu führen, dass die Kündigung erst nach Ablauf der 2-Wochen-Frist ausgesprochen werden kann, dann sollte nach Möglichkeit ein Rechtsanwalt angesprochen werden, um die Risiken eines weiteren Abwartens einschätzen zu können. Eine Sondersituation: verstößt ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin immer wieder gegen den Arbeitsvertrag, also sogenannter Dauertatbestand, zum Beispiel unentschuldigtes Fehlen über einen längeren Zeitraum, dann beginnt die 2-Wochen-Frist erst mit dem letzten Vorfall, hier mit dem letzten Tag des Zeitraums, wo der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin unerlaubt abwesend war. Wann läuft jetzt die 2-Wochen-Frist ab? Die Frist läuft 2 Wochen nach Kenntnisnahme des maßgeblichen Sachverhaltes ab. Ist der Fristbeginn ein Mittwoch, läuft die Frist 2 Wochen später am Mittwoch um 24 Uhr ab. Wichtig ist noch zu wissen, dass die Frist nicht bereits mit Ausstellung, Unterzeichnung oder Absendung einer Kündigung, sondern erst mit Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin gewahrt wird. Und dann noch eine Sonderkonstellation bei der Kündigung von Personen, bei denen vor Ausspruch der Kündigung die Zustimmung eines Gremiums erforderlich ist. Zum Beispiel die zuständige Behörde, zum Beispiel das Integrationsamt bei Schwerbehinderten oder der Betriebsrat bei Betriebsratsmitgliedern. Da ist es zunächst erforderlich, allerdings auch ausreichend, den Antrag bei der Behörde oder beim Betriebsrat innerhalb der 2-Wochen-Frist zu stellen. Wird dann später die Zustimmung erteilt durch das Integrationsamt oder den Betriebsrat, dann muss die Kündigung jetzt unverzüglich erfolgen, also nach dem Zeitpunkt, wo Sie von der Entscheidung erfahren haben. Und die muss dann unverzüglich dem Arbeitnehmer zugehen. Geschieht das nicht, ist die Kündigung unwirksam. Gleiches, also die Notwendigkeit, die Kündigung unverzüglich zuzustellen, das gilt auch, wenn der besondere Kündigungsschutz im Laufe des Zustimmungsverfahrens wegfällt. Zum Beispiel die Schwangerschaft abgebrochen wird. Der Arbeitnehmer ist nicht mehr Betriebsratsmitglied. Antrag auf Zuerkennung einer Schwerbehinderung wird rechtskräftig abgelehnt. Das sind alles so Konstellationen. In all diesen Fällen ist äußerste Vorsicht geboten, da ansonsten eine bereits lang andauernde Auseinandersetzung an dieser Stelle dann endgültig verloren gehen kann. Ja, was ist nämlich die Rechtsfolge des Fristablaufes? Also wenn Sie die Frist nicht einhalten, die 2-Wochen-Frist, wenn die Kündigung, die Fristlose, erst nach Ablauf der 2-Wochen-Frist ausgesprochen wird, wird das Arbeitsgericht diese Kündigung ohne Prüfung der Gründe, also des Vorwurfes, den Sie dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin machen, als unwirksam einstufen. Nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte wird dann die fristlose Kündigung meistens, auch wenn Sie es nicht reingeschrieben haben, wohl in eine fristgemäße Kündigung umgedeutet. Und es wird dann geprüft, ob für die fristgemäße Kündigung ausreichend Gründe vorliegen. Insofern ist bei einer Fristversäumung möglicherweise noch nicht alles verloren. Allerdings müssen Sie dann damit leben, dass Sie den Arbeitnehmer während des Laufs der Kündigungsfrist noch vergüten müssen. Und das kann bei langen Kündigungsfristen durchaus äußerst schmerzhaft sein. Besonders bitter ist die Fristversäumnis dann, wenn eine fristgemäße Kündigung des Arbeitnehmers gar nicht geht. Zum Beispiel bei Auszubildenden, bei Betriebsratsmitgliedern oder bei Datenschutzbeauftragten. Das heißt, in diesen Fällen ist die fristlose Kündigung wegen der Fristversäumnis unwirksam und die fristgemäße Kündigung ist aus gesetzlichen Gründen ausgeschlossen. So, das heißt, Sie können sich nicht trennen und verlieren das Verfahren. Beziehungsweise Sie müssen dann mit Zustimmung des Arbeitnehmers einen wahrscheinlich sehr teuren Vergleich schließen. Das zur Kündigungserklärungsfrist, so nennt sich das Ungetüm in der deutschen Sprache. Und jetzt kommen wir zu einzelnen Fallgruppen und mein Kollege beginnt mit den sogenannten Vermögensdelikten. Was ist das denn?
Ja, in der Rechtsprechung haben sich nämlich tatsächlich typische Fallgruppen herauskristallisiert, in denen typischerweise wiederum fristlose Kündigungen grundsätzlich denkbar sind. Und da haben wir klassischerweise tatsächlich zunächst einmal die sogenannten Vermögensdelikte. Was versteckt sich jetzt tatsächlich dahinter? Sollen wir die Frage auch beantworten? Also zum Nachteil des Arbeitgebers begangene Eigentums- oder Vermögensdelikte. Aber auch nicht strafbare, ähnlich schwerwiegende und unmittelbar gegen das Vermögen des Arbeitgebers gerichtete Handlungen kommen typischerweise als Grund für eine außerordentliche Kündigung in Betracht. Und das gilt unabhängig von der Höhe eines Ihnen als Arbeitgeber durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens. Maßgebend hierbei ist vielmehr der mit der Pflichtverletzung verbundene Vertrauensbruch. Grundsätzlich sind deshalb also auch Bagatelldelikte als wichtiger Kündigungsgrund im Bereich Vermögensdelikte, Eigentumsdelikte geeignet. Sie erinnern sich vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch an den Fall Emily, als es um die fristlose Kündigung einer Supermarktkassiererin ging, die 2 Pfandbons, die Kunden vergessen haben sollten, die sollen sie für sich eingelöst haben und hat dann wegen des Vorwurfs der Unterschlagung eine fristlose Kündigung kassiert. Es ging hier um einen sehr geringen Schaden von unter 10 Euro. Gleichwohl hat das Bundesarbeitsgericht hier angenommen, dass dieser Sachverhalt bei einer Kassiererin grundsätzlich als wichtiger Grund geeignet sei. Also die erste Stufe der fristlosen Kündigung hat das Bundesarbeitsgericht hier passieren lassen. Allerdings hat es dann in dem Fall Emily die fristlose Kündigung für unwirksam erachtet auf der 2. Stufe, also der Verhältnismäßigkeitsstufe, und angenommen, dass hier eine Abmahnung vorrangig hätte ausgesprochen werden müssen. Ich will aber auch noch kurz einen aktuellen Fall zum Thema Vermögensdelikte vorstellen, um Ihnen auch ganz kurz das Argumentationsmuster der Rechtsprechung nahezubringen. Da geht es um eine Entscheidung vom 27. September 2022. Dort macht das Bundesarbeitsgericht deutlich, dass die Manipulation eines Kassenvorgangs zum Zweck, sich selbst auf Kosten des Arbeitgebers zu bereichern, an sich geeignet ist, einen wichtigen Grund im Sinne des 626 Absatz 1 BGB zu bilden. Wenn sich ein Arbeitnehmer vorsätzlich auf Kosten des Arbeitgebers einen ihm nicht zustehenden Vermögensvorteil verschafft, So verletzt er erheblich seine Pflicht zur Rücksichtnahme gemäß § 241 Absatz 2 BGB. So liegt es auch, wenn ein Arbeitnehmer Waren bewusst ohne Bonierung verkauft. Bereits mit der fehlenden Erfassung der vereinnahmten Beträge im Kassensystem wird hierbei das Vermögen des Arbeitgebers gefährdet und das Vertrauen in die Redlichkeit des Mitarbeiters schwerwiegend erschüttert. Das zunächst zur Fallgruppe Vermögensdelikte. Wir kommen sodann zur nächsten Fallgruppe, den Körperverletzungsdelikten. Da ist das Bundesarbeitsgericht eigentlich in ständiger Rechtsprechung sehr eindeutig und stellt regelmäßig fest, dass der tätliche Angriff auf einen Arbeitskollegen eine schwerwiegende Verletzung arbeitsvertraglicher Nebenpflichten darstellt. Der Arbeitgeber ist nicht nur allen Arbeitnehmern gegenüber verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sie keinen Tätlichkeiten ausgesetzt sind, sondern hat natürlich auch ein eigenes Interesse daran, dass die betriebliche Zusammenarbeit nicht durch tätliche Auseinandersetzungen beeinträchtigt wird und nicht durch Verletzungen Arbeitskräfte ausfallen. Hieran ändert auch nichts, dass hier möglicherweise Schadensersatzansprüche entstehen könnten. Ja? Sie als Arbeitgeber dürfen hierbei auch berücksichtigen, wie es sich auf das Verhalten der übrigen Mitarbeitenden auswirken würde, wenn sie von einer Kündigung absehen. Also bei Tätigkeiten unter Arbeitskollegen bedarf es vor Ausspruch einer Kündigung regelmäßig keiner Abmahnung. Denn der Arbeitnehmer, der weiß von vornherein, dass Sie als Arbeitgeber ein derartiges Fehlverhalten missbilligen. Das gilt, so die Rechtsprechung, jedenfalls uneingeschränkt bei schweren Tätigkeiten. Hier kann dann schon ein einmaliger Vorfall einen wichtigen Grund zur Kündigung darstellen, ohne dass Sie als Arbeitgeber noch eine Wiederholungsgefahr begründen und den Arbeitnehmer zuvor abmahnen müssen. Einen aktuellen Fall möchte ich in diesem Zusammenhang noch vorstellen. Und da geht es um die Drohung mit einer Körperverletzung. Das basiert auf einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 28. Februar 2023. Was war dort passiert? Der Kläger hatte den Personaldisponenten der Beklagten, der 5 Tage zuvor eine Abmahnung in seinen, des Klägers, Briefkasten eingeworfen hatte, in einem Gespräch bedroht mit den Worten: "Ihr Ochsen, wenn ich noch einmal einen von euch vor meiner Haustür oder meinem Briefkasten sehe, werde ich euch schlagen. Dann kann nicht mal die Polizei euch helfen. Und Ochse, du musst in Zukunft auf dich und deine Familie achten." Der Arbeitgeber erklärte daraufhin die fristlose Kündigung, die auch letztinstanzlich vor dem Bundesarbeitsgericht für wirksam erachtet wurde. Wichtig und entscheidend hier beziehungsweise von Praxisrelevanz der Leitsatz, der vom Bundesarbeitsgericht dieser Entscheidung vorangestellt wurde: Eine ernstliche Drohung des Arbeitnehmers mit Gefahren für Leib oder Leben, unter anderem von Vorgesetzten oder Arbeitskollegen und oder deren Verwandten, für die kein allgemeiner Rechtfertigungsgrund eingreift, kommt an sich als wichtiger Grund im Sinne des § 626 Absatz 1 BGB in Betracht. Das soll es zur Fallgruppe Körperverletzungen gewesen sein. Und dann gebe ich das Wort an meinen Kollegen Alexander Scharf, der Ihnen weitere Fallgruppen vorstellen wird.
Ja, wir kommen zu einer auch typischen Fallgruppe, nämlich den Beleidigungen. Beleidigungen können grundsätzlich ein Grund für eine fristlose Kündigung sein. Allerdings verlangt hier die Rechtsprechung eine grobe Beleidigung, also eine besonders schwerwiegende Beleidigung. Oft wird auch so ein bisschen altertümlich gesagt, mit der Beleidigung muss eine erhebliche Ehrverletzung verbunden sein. Ist die Beleidigung nicht schwerwiegend genug, dann muss vorab abgemahnt werden, sodass dann quasi erst bei der nächsten Beleidigung nach Erteilung einer Abmahnung eine fristlose Kündigung denkbar ist. Je nach Einzelfall kann es auch so sein, dass das Arbeitsgericht sagt, die Beleidigung würde nur für eine fristgemäße und nicht für eine fristlose Kündigung reichen. Die Arbeitsgerichte fassen im Übrigen auch verbale sexuelle Belästigung unter diese Fallgruppe der Beleidigung. Früher waren viele Arbeitsgerichte der Auffassung, dass in solchen Fällen, unabhängig davon, wie schlimm oder unappetitlich die Äußerungen waren, immer vorab abgemahnt werden muss. Allerdings erleben wir, oder haben mein Kollege und ich, mittlerweile mehrere Fälle erlebt, in denen die Arbeitsgerichte etwas moderner eingestellt sind und keine Abmahnung mehr verlangen, sodass verbale sexuelle Belästigung regelmäßig als Grund für eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung ausreichen. Tätliche sexuelle Belästigung sind natürlich erst recht ein Grund für eine fristlose Kündigung, ebenfalls ohne vorherige Abmahnung. Hier gibt es oft ein anderes Problem, und zwar kann es schwierig sein, die sexuelle Belästigung zu beweisen. Hier möchte ich nochmal auf die Möglichkeit der Verdachtskündigung hinweisen. Normalerweise müssen Sie als Arbeitgeber im Rahmen einer Kündigungsschutzklage den vollen Beweis für das Fehlverhalten vor Gericht erbringen. Bei der Verdachtskündigung müssen Sie nur den dringenden Verdacht für ein schwerwiegendes Fehlverhalten beweisen. Das ist erheblich einfacher. Wie Sie eine solche Verdachtskündigung rechtssicher aussprechen, haben wir in Folge 6 unseres Podcasts erklärt, und den Link zur Folge finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ein weiterer Grund für eine fristlose Kündigung kann auch die Arbeitsverweigerung sein. Hier verweise ich zum einen auf unsere letzte Folge, wo wir das Thema behandelt haben. Deswegen hier nur ganz kurz. Eine Arbeitsverweigerung kann dann ein Grund für eine fristlose Kündigung sein, wenn sie beharrlich war. Dafür ist Voraussetzung, dass die Arbeitspflicht wiederholt, bewusst und nachhaltig verletzt wird. In der Regel ist auch eine Aufforderung, sich vertragsgemäß zu verhalten, und auch eine vorherige Abmahnung erforderlich. Und die Vorfrage, die zunächst zu klären ist, ist, ob die vom Arbeitnehmer verlangte und dann verweigerte Arbeit von ihm nach dem Arbeitsvertrag eigentlich verlangt werden kann. Es ist also zu prüfen, ob die konkrete Anordnung im Rahmen des Direktionsrechts wirksam war. Die Verweigerung zum Beispiel von Überstunden kann nur dann ein Kündigungsgrund sein, wenn der Arbeitnehmer überhaupt verpflichtet war, Überstunden zu leisten. Und das ist zum Beispiel regelmäßig nur dann der Fall, wenn diese Pflicht im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag geregelt ist. In diesem Zusammenhang ein Fall, den ich selbst erlebt hatte. Da war es so, dass eine Firma Arbeit am Samstag anordnen wollte, was erstmal grundsätzlich soweit möglich ist. Es gab einen großen Auftragsbestand, deswegen wollte man auch am Samstag arbeiten. Das hatte man schon angesagt, und am Freitag ging der Geschäftsführer mit seiner Personalleiterin nochmal durch den Betrieb und sprach jeden einzelnen Arbeitnehmer noch einmal darauf an. Der Arbeitnehmer, um den es hier geht, der entgegnete eigentlich wörtlich gar nichts, sondern er zeigte einfach nur den Mittelfinger. Und er kam dann auch nicht an dem Tag. Und dann wurde wegen beharrlicher Arbeitsverweigerung gekündigt. Und nach anfänglicher Skepsis des Arbeitsgerichtes hat dann auch das Arbeitsgericht gesagt, ja, das sei eine beharrliche Arbeitsverweigerung. Zuerst war das Arbeitsgericht anderer Auffassung, aber ich habe dann auch gefragt, wie soll man denn noch beharrlicher die Arbeit verweigern? Und letztlich hat sich das Gericht dann meiner Meinung angeschlossen. Eine letzte Frage, die auch immer wieder auftaucht, ist, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn der Arbeitnehmer in seiner Freizeit sich irgendwie fehlverhält? Also außerdienstliches Fehlverhalten. Kann man das denn auch für eine fristlose Kündigung verwenden?
Das müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, das müssen wir ein bisschen genauer aufdröseln. Also, Arbeitnehmer sind auch außerhalb der Arbeitszeit grundsätzlich verpflichtet, auf die berechtigten Interessen von Ihnen als Arbeitgeber Rücksicht zu nehmen. Die Pflicht zur Rücksichtnahme kann deshalb auch durch außerdienstliches Verhalten verletzt werden. Allerdings, jetzt kommt eine kleine Einschränkung, kann ein solches außerdienstliches Verhalten von Arbeitnehmern die berechtigten Interessen von Ihnen als Arbeitgeber grundsätzlich immer nur dann beeinträchtigen, wenn es auch einen Bezug zur dienstlichen Tätigkeit hat. Das ist immer dann der Fall, wenn es negative Auswirkungen auf den Betrieb oder einen Bezug zum Arbeitsverhältnis hat. Fehlt ein solcher Zusammenhang, scheidet eine Pflichtverletzung regelmäßig aus. Klassische Fälle eines solchen Zusammenhanges sind private Trunkenheitsfahrten von Berufskraftfahrern oder der Konsum harter Drogen bei Berufskraftfahrern. Es können Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung durch Erzieherinnen sein. Es können Steuerdelikte durch Angestellte der Finanzverwaltung sein, Vermögensdelikte durch Bankmitarbeiter. Und dann habe ich eben in der Vorbereitung zu unserer heutigen Folge auch noch mal kurz in eine Suchmaschine geguckt, was da so für aktuelle Fälle herumschwirren. Da habe ich jetzt noch eine recht aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen gefunden vom 28. Februar 2024. Da heißt es dann leider so unschön im Leitsatz: Die einmalige sexuelle Belästigung einer Auszubildenden durch einen Mitauszubildenden aus dem gleichen Betrieb außerhalb der Arbeitszeit kann einen wichtigen Grund zur Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses darstellen. Und aus den Gründen dieser Entscheidung: Die vom Kläger begangene sexuelle Belästigung hat einen Bezug zum Arbeitsverhältnis. Dieser Bezug besteht bereits darin, dass der Kläger seine Kollegin belästigt hat. Die von dem Kläger begangene sexuelle Belästigung hatte zudem negative Auswirkungen auf das betriebliche Miteinander. Die Zeugin hat gegenüber dem Arbeitgeber angegeben, dass sie weder mit dem Kläger reden wolle, noch mit ihm allein sein wolle. Sie habe Angst vor ihm. Kurze Zusatzinformation, das Ganze spielte sich ab beim Wochenendseminar der IG Metall, ein sogenanntes Jugend-1-Seminar. Und Sie sehen, wichtig bei außerdienstlichen Verfehlungen, Sie müssen als Arbeitgeber hier einen Bezug zum Arbeitsverhältnis herstellen, damit das Ganze auch eine Pflichtverletzung darstellt, auf die dann möglicherweise auch eine Kündigung gestützt werden kann. Das soll es zu den Fallgruppen gewesen sein und ich gebe das Wort noch einmal abschließend an Alexander Scharf weiter.
Ja, damit schließen wir auch unser heutiges Schwerpunktthema ab. Hoffen wie immer, dass Ihnen das gefallen hat. Freuen uns über Bewertungen, über Weiterempfehlungen und über Kommentare. Natürlich auch über Hinweise, was für Themen Sie gerne besprochen haben wollen. Da können Sie uns gerne anschreiben. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie, das wissen Sie mittlerweile wahrscheinlich schon, in den Shownotes. Die nächste Folge, die erscheint in 3 Wochen. Wir machen so eine ganz kleine Mini-Sommerpause. Und zwar am 12. August und wird das Thema haben, die Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis. Was geht, was nicht und was muss bezahlt werden. Ihnen allen eine schöne Zeit bis dahin, wenn Sie in Urlaub fahren. Schönen Urlaub, wenn Sie arbeiten müssen. Hoffentlich haben Sie nette Arbeitstage und es ist nicht zu warm in Ihrem Büro, aber bei diesem Sommer ist, glaube ich, die Gefahr nicht ganz so groß. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf ein baldiges Wiederhören. Tschüss aus Hamburg.